natürlich würden wir uns wünschen, dass man einfach nicht mehr in ich arbeite im Krankenhaus und ich arbeite in der Praxis denkt, sondern dass wir quasi ein Team werden. Also dass man Daten so einfach austauschen kann und dem Patienten total niederschwellig irgendwie übergibt, mein Job endet hier an dieser Tür, ich habe alles getan und du bitte übernimm. Wie auch immer es, in welche Richtung es geht.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Diabetologie. Heute sprechen wir über ein Thema, das wohl alle in der Diabetologie beschäftigt und das vor dem Hintergrund der aktuellen gesundheitspolitischen Entwicklungen noch einmal mehr unter den Nägeln brennt. Die sektorenübergreifende Versorgung in der Diabetologie. Darüber diskutieren mein Kollege Günther Nuber und ich heute mit Professorin Dr. Susanne Reger-Tann und Dr. Tobias Wiesner. Professorin Reger-Tann ist Direktorin der Klinik für Diabetologie und Endokrinologie am Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen in Bad Oeynhausen und Mitglied im Vorstand des BVKD, die Diabeteskliniken. Sie ist heute hier als Vertreterin der stationären Diabetologie. Hat aber keine Berührungsängste, was man schon daran sieht, dass sie zusammen mit der niedergelassenen Diabetologin Dr. Sandra Schlüter die Tagungspräsidentschaft der Diabetes-Herbsttagung im November in Dresden übernommen hat. Und Dr. Tobias Wiesner ist niedergelassen als Internist mit dem Schwerpunkt Diabetologie am MVZ Stoffwechselmedizin in Leipzig. Vor seiner Tätigkeit in einer diabetologischen Schwerpunktpraxis hat er lange am Diabeteszentrum des Universitätsklinikums Leipzig gearbeitet. Trotzdem soll er heute natürlich die ambulante Diabetologie vertreten. Dr. Wiesner ist Vizepräsident der Deutschen Diabetesgesellschaft und stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbands Niedergelassene Diabetologie. Uns interessiert heute natürlich vor allem, wie die sektorenübergreifende Versorgung weiterentwickelt werden und gut funktionieren kann. Für die Menschen mit Diabetes, aber auch für die Diabetes-Teams. Und dafür haben unsere beiden Gäste bestimmt einige gute Ideen. Und damit sage ich herzlich willkommen, Frau Professorin Reger-Tann, und herzlich willkommen, Herr Dr. Wiesner.
Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo, freut mich sehr.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite an Sie beiden, Frau Professorin Reger-Tann. Wir hatten uns ja kürzlich bei der Diatec-Fortbildung im Ende Januar getroffen und fast hätten wir damals schon eine kleine Podcast-Sequenz aufgenommen mit Herrn Dr. Wiesner, ist mir das gelungen. Insofern freut mich, dass wir uns heute schon wiedersehen können. Und bei der Diatec-Fortbildung gab es ja auch einen 48-Stunden-Hackathon, der sich durchaus beschäftigte auch mit dem Thema, was wir heute streifen, Frau Professorin Reger-Tann. Habe ich da recht? Habe ich das richtig gesagt? Vielleicht können Sie uns da einige Stichpunkte dazu sagen und in dem Kontext auch, vor welchen Herausforderungen die Kliniken denn heutzutage hinsichtlich der diabetologischen Versorgung von Menschen mit Diabetes sprechen.
Also auf der Diatec haben wir einmal was ganz Neues probiert und ein neues Format getestet sozusagen. Und wir haben einen sogenannten Hackathon, den wir Blue Code genannt haben, durchgeführt. Dabei treffen sich eben traditionell eigentlich ITler, um in einer kurzen Zeit sehr eng gepackt eine neue IT-Lösung zu erarbeiten. Und bei uns war es aber so, dass wir eben verschiedene Kliniken und ihre Teams eingeladen haben, dass sowohl ITler als auch Diabetes-Teams als auch Menschen aus dem Controlling zusammenkommen, um eben eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Und das ist natürlich so auf dem Hintergrund entstanden, dass wir eine der vielen Herausforderungen haben, nämlich dass die Krankenhausinformationssysteme Diabetesinformationen sehr schlecht und nur unzureichend systematisch strukturiert abbilden und wir gleichzeitig eigentlich die große Chance sehen, dass die Digitalisierung und die Diabetestechnologie die Versorgung von Menschen mit Diabetes im Krankenhaus deutlich verbessern können und wir jetzt gerade in dieser Umbruchphase sind, dass wir gerne diesen Schritt gehen wollen, aber es für alle einzelnen Kliniken sehr schwer ist, sodass wir gedacht haben, der Blue Code auf der Diatec könnte ein guter Baustein sein, um ein Projekt durchzuführen, von dem dann verschiedene Kliniken profitieren.
Ja, herzlichen Dank für diese kleine Einführung, Herr Dr. Wiesner. Jetzt wollen wir natürlich auch von Ihnen wissen, mit welchen Herausforderungen hat denn die ambulante Diabetologie, haben die diabetologischen Schwerpunktpraxen heutzutage zu kämpfen?
Also eine der vielen Herausforderungen, die wir im aktuellen System haben, ist das, was eigentlich Susanne Regatan gerade gesagt hat, dass die Diabetologie in vielen Strukturen unzureichend abgebildet ist. Du hast es gerade gesagt, Susanne, die Diabetesdaten sind unzureichend abgebildet. Und wir haben natürlich ein gesundheitspolitisches Problem auch der unzureichenden Abbildung. Wir haben ja einige Gesetzesänderungen auch schon an dieser Stelle hier diskutiert über die letzten Monate. Und die ambulante Diabetologie ist häufig so ein Grenzgänger, sowohl, was wir ja gleich diskutieren werden, innerhalb der Sektor, über die Sektoren hinaus, aber auch innerhalb des Sektors. Denn manche der Gesetzgebungen, die wir in letzter Zeit haben, denken sehr in Facharzt- und Hausarztebene, und wir Diabetologen sind häufig die Grenzgänger auf diesem Bereich. Und deswegen ist bei manchen Sachen, ich hatte den Satz schon mal gesagt und zitiere mich hier selbst, ist die Diabetologie nicht mitgedacht. Und in der Problematik stecken wir gerade drin.
Frau Professorin Regertan, können Sie vielleicht noch mal kurz beschreiben, wo aus Ihrer Sicht es heute doch schon Berührungspunkte gibt zwischen dem stationären und dem ambulanten Sektor? Vielleicht können Sie sogar ein Beispiel aus Ihrer Klinik bringen.
Also in der Hauptdiagnose Diabetes, also wenn ein Patient, eine Patientin wegen eines Diabetesproblems zu uns in die Klinik kommt, arbeiten wir eigentlich jetzt schon heutzutage sehr gut mit den Diabetes-Schwerpunktpraxen zusammen. Weil die Kollegen sagen, ich habe ein definiertes Problem, was ich ambulant jetzt ad hoc nicht lösen kann, und kontaktiere die Klinik, in der dann dieses Problem optimalerweise dann gelöst wird, und wir geben dann im nächsten Schritt die Betreuung, wenn der Fall quasi geklärt ist, wieder zurück an den betreuenden Kollegen, die Kollegin in der Diabetes-Schwerpunktpraxis. Also die Zusammenarbeit ist in der Hinsicht schon immer da und läuft sehr gut. Wir haben es nur so ein bisschen schwierig noch eben, das sind die Strukturen, Diabetesdaten miteinander zu teilen. Also ich würde ja sehr gerne wissen, wenn jemand zu uns in die Klinik kommt, wie war denn das mit dem Glukosestoffwechsel und welche Insulintherapie oder andere Therapie hat der Patient denn, bevor er durch unsere Tür gekommen ist? Das würde es mir ja viel einfacher machen, irgendwo anzusetzen und fortzuführen und zu optimieren. Da haben wir sehr oft das Problem, dass wir da stehen und nicht wissen, dem Patienten geht es nicht gut, er hat sein Schema nicht mit dabei, er kann auch nicht so dezidiert aussagen, wie es war. Und wir fangen häufig Dinge an, weil wir es nicht besser wissen, um es zu kontrollieren, und können dann aber, sind wahrscheinlich nicht deckungsgleich mit dem, was er vorher hatte. Und das war ja auch ein Konzept, das sich jemand wohl ausgedacht und erdacht hat. Also es gab ein Konzept, das kenne ich aber nicht, und dann fange ich irgendwas an und bringe etwas unbewusst durcheinander, das ist sicherlich ein bisschen ressourceninneffektiv. Auf der anderen Seite, wenn wir Menschen entlassen nach einer gewissen Zeit, sei es mit Haupt- oder Nebendiagnose Diabetes, und wir haben da Therapien angepasst, würden wir natürlich total gerne den Kollegen niederschwellig Informationen geben, wie waren die letzten Tage mit der Glukosestoffwechseleinstellung, was haben wir dafür eingesetzt, um diese Ziele zu erreichen, haben wir noch offene Baustellen, die dann in der ambulanten Versorgung geklärt werden sollen. Und da fällt es uns natürlich sehr schwer, weil wir im Augenblick eben in der Kommunikation sehr unterbrochen sind.
Mhm. Herr Dr. Wiesner, wollen Sie da noch was ergänzen?
Unbedingt. Denn es passiert ja selten, dass ich aus Leipzig zu meiner sehr geschätzten Kollegin Susanne nach Bad Oeynhausen einweise. Aber wir könnten uns jetzt vorstellen, dass wir dieses rein hypothetische Gespräch führen, dass Susanne mich anruft und sagt, du, ich brauche von den Patienten dies und jene Daten. Und dann sage ich ganz cool, die habe ich doch in die EPA eingestellt, greif zu, alles ist drin. Und dann sagt Susanne, und da sind wir plötzlich beim Strukturproblem, dann sagt Susanne, aber ich kann mit meinem Krankenhausinformationssystem nicht in die EPA reinschauen. Das ist tatsächlich strukturell nicht gedacht gewesen. Und diese Berührungspunkte, die wir haben, dass wir eigentlich Informationen dem Kollegen zur Verfügung stellen wollen, es inzwischen auch in einem bestimmten Bereich können, dass das dann aber den Sektor nicht überschreiten kann, das ist doch unser großes Problem dabei. Und deswegen glaube ich, dass wir gerade in vielen Berührungspunkten, die wir einander haben, das auf der persönlichen Ebene lösen, also uns kümmern, hinterher telefonieren, den Kollegen vorbereiten, Wege der Übermittlung nutzen. Und letztens habe ich wohl gehört, wir Ärzte sind wohl der letzte Menschenschlag oder Berufsschlag, der noch Faxe sehr intensiv nutzt, im Gegensatz zu allen anderen akademisierten Berufen. Also insofern glaube ich, dass wir hier eine Überlegung gemeinsam anstellen müssen, weil es auch unsere Intention heute ist, wie kann man das überwinden?
Und das ausgerechnet in der Diabetologie, wo doch jetzt, und da zitiere ich jetzt mal auch Kolleginnen von Ihnen von Kongressen, wo jetzt heutzutage nicht mehr Blut fließt, sondern vor allem Daten, ja, Glukosesensoren zum Beispiel, ausgerechnet Bananen, wo auch Patienten schon seit 10, 15 Jahren mit Technologie umgehen. Jetzt mal seitens Ihrer Fachgesellschaft, auch der Deutschen Diabetesgesellschaft, diskutiert man ja und stellt Forderungen und innerhalb der Reformen, die anstehen, mehr sektorenübergreifend zu arbeiten. Gibt's denn ganz gut benennbare Hürden, die Sie uns mitteilen können, Herr Dr. Wiesner, wenn Sie vielleicht anfangen möchten?
Ja, das eine Problem ist das, was wir beide, Susanne und ich, schon angesprochen haben. Das sind diese klare Definition der Sektoren. Wir haben einen ambulanten Sektor und wir haben einen stationären Sektor. Und diese beiden Sektoren entspringen natürlich aus einer Idee der Vergütung. Vergütungsstrukturen geben den Sektor vor. Und die Probleme, die wir dann dabei haben, sind ja nicht nur Patienten, sage ich gleich was dazu, sondern sind auch ganz andere Probleme, die wir jetzt haben. Und insofern ist diese sektororganisierte Struktur, die wir haben, eines der großen Probleme, die wir versuchen müssen zu überwinden. Um das mal ganz kurz auszuführen, eines der Probleme ist ja auch, dass wir in den einzelnen Sektoren unterschiedlich ausbilden bzw. weiterbilden. Ein Großteil der Kollegen, die in den Facharzt für Endokrinologie, Diabetologie oder in die Zusatzweiterbildung aus der inneren Allgemein- oder Kindermedizin kommen, die dann in die Diabetologie gehen, werden ja häufig im stationären Bereich ausgebildet, also in dem Sektor stationär. Die überschreiten dann irgendwann den Sektor und gehen in den ambulanten Bereich. Auch da haben wir ja ein Dilemma drin, dass wir diese Ausbildung, diese Weiterbildung ist es ja, diese Weiterbildung im ambulanten Bereich nicht machen können. Aber da reden wir jetzt über diesen Zweig der ärztlichen Kollegen, die den Sektor überschreiten. Aber viel häufiger ist es ja der Fall, dass der Patient die Sektorgrenzen überschreitet. Er kommt aus dem ambulanten in den stationären, geht wieder in den ambulanten Sektor hinein. Und Sie haben es gerade gesagt, Herr Nuber, die Diabetologie ist eine datengetriebene Fachdisziplin. Und diese Daten weiter zu nutzen, allein der Umstand, dass ein Patient, der gerade gestern aus einem stationären Kontext entlassen worden ist, mit einer Anpassung, Umstellung, Einstellung auf ein digitales System, der hatte seinen Brief zu Hause vergessen und guckte mich dann mit großen Augen an und sagte, aber das ist doch alles digital. Und dann sage ich habe keinerlei Daten, dann kümmern wir uns darum, diese Daten irgendwie zu bekommen. Also wenn der Patient seine Informationen nicht über die Sektorgrenzen transportiert, dann werden diese Daten derzeit noch nicht strukturiert, gezielt über diese Sektorgrenzen hinweggetragen.
Also die Datenweitergabe, großes Problem, aber da kommt Ihnen ja wiederum entgegen, dass Diabetologie eine sprechende Medizin ist und Sie dann da wahrscheinlich auch sehr aktiv sind. Frau Professorin Regertan, wollen Sie da noch was ergänzen zu dem Punkt?
Ich glaube, ich kann auch nur bestätigen, dass die Systeme oder die klinische Versorgung, wie sie jetzt im Augenblick gedacht ist und wie sie historisch gewachsen ist, sehr starr und wenig agil ist und wir natürlich mit der Verfügbarkeit von digitaler Technologie schon auch die Möglichkeit haben, eben sektorenübergreifend und ehrlicherweise ja auch regional unabhängig Daten in Echtzeit teilen können und sich damit ganz neue Möglichkeiten der Versorgung ergeben. Also wir haben das Problem, dass es sehr viele Menschen sind, die von Diabetes betroffen sind. Das ist eine Volkserkrankung, sie ist relevant für die Gesundheit. Und Menschen mit Diabetes kommen in die Klinik. Nicht unbedingt deswegen, aber sie bringen diese Diagnose mit ins Krankenhaus. Da können wir diskutieren, was wir wollen, aber einer von vier im Krankenhaus, und das sind dann geschätzt 4 Millionen Menschen in Deutschland, bedürfen einem stationären Aufenthalt und haben diese Diagnose. Und diese Diagnose im Vergleich zu Nicht-Diabetes haben, ist relevant. Doppelt erhöhtes Risiko für Komplikationen, 2 Tage länger bleiben, Kosten sind 20% höher. Das Risiko, wenn ich entlassen werde, dass es wieder eine Wiederaufnahme gibt, ist höher. Also wir müssen uns diesem großen Thema irgendwie widmen. Wir sind aber gleichzeitig einfach in der Summe, sowohl ambulant als auch stationär, glaube ich, zu wenige Diabetes-Experten. Und man darf auch nicht vergessen, die Menschen mit Typ-1-Diabetes, so selten sie dann sind, sie erfordern einen gewissen Standard an Diabetes-Expertise. Sie stellen sich einfach nur mal eine 20-Jährige vor, die mit ihrem AID-System in irgendein Krankenhaus geht, was keine Diabetes-Expertise vorhält. die machen stumpf dieses System ab und sie rauscht in die Ketoazidosen. Also es passiert uns leider nicht zu selten, dass Patientinnen in der DKA sich entlassen und dann in einem Taxi zu uns kommen. Und man sich denkt, dass sowas darf nicht sein. Und da braucht es eben ein Gesundheitssystem, was es uns erlaubt, über regional, sektorenübergreifend Diabetes-Expertise, wo auch immer sie sitzt, einzusetzen in Krankenhäusern oder anderen Regionen, egal wie der Sektor sich jetzt nennt, wo es diese Diabetes-Expertise nicht gibt. Also Digitalisierung ist doch eine Chance, dass wir viele Menschen mit wenigen Experten besser versorgen können. Ob uns das gelingt in der gesamten Masse, ist natürlich herausfordernd, aber ich glaube, man muss das Gesundheitssystem da anders denken. Also, und so sehr Sie, wie Sie es gesagt haben, Frau Finkenauer, wir unterhalten uns super gerne. Also wir Diabetologen sind eine Berufsgruppe, die davon lebt, sich auszutauschen, sowohl mit Patientinnen und Patienten als auch untereinander und den Professionen. Aber diese ganze Mühe und der Einsatz, den hätten wir natürlich gerne effizienter gestaltet, also nicht mehr damit Zeit verschwenden, dass wir versuchen, jemanden ans Telefon zu bekommen. Also wir müssen auch irgendwie asynchron kommunizieren können. Und wir wollen natürlich effektiver arbeiten. Also das muss irgendwie in der Zukunft gestaltbar sein. Und wir können nicht diesen ganzen Einsatz haben und dieses Sprechen wird nicht gesehen. Also das Problem ist, dass sie sehr viel Energie reinstecken, aber die Leistung nicht anerkannt wird. Und dann macht es einem das natürlich sehr schwer, sowas strukturiert durchzuführen, obwohl wir eigentlich könnten. Technisch könnten wir, und deswegen tut es uns sowohl in der Praxis als auch in der Klinik so weh. Wir sehen den Weg, aber sieht das Gesundheitssystem das auch? Das ist die Herausforderung.
Das, was Sie eben sagten, ist ja mit Sicherheit auch der Vorschlag Ihrer Fachgesellschaft, dass dieses Minimum an Diabetes-Expertise vielleicht sich in Diabetes-Units zeigen könnte. Vielleicht könnten Sie da nochmal erläutern, was das sektorenübergreifend bedeuten würde für die Versorgung, wenn man diese Units hätte.
Also erstmal sind die Units gedacht gewesen innerhalb des Sektors stationären Bereich. Das kommt aus einem allerersten Entwurf des Krankenhausreformgesetzes, als es darum ging, dass man bestimmte Leistungsstrukturen in den Kliniken anders darstellt. Und da haben wir sehr schnell gesehen als Fachgesellschaft, dass gerade die Diabetes-Expertise in den damals gedachten kleineren Häusern, minimalversorgenden Häusern nicht angesiedelt gewesen wäre. Und es ist uns aber klar, und das hat Susanne ja wunderbar gerade dargestellt, dass Patienten brauchen diabetologische Expertise, nicht zwingend, wenn sie mit der Hauptdiagnose Diabetes ins Krankenhaus kommen, sondern insbesondere für die Komplikationsverhinderung, wenn sie mit der Nebendiagnose Diabetes ins Krankenhaus kommen. Und wenn ich jetzt aber ein großes Krankenhaus oder mittelgroßes Krankenhaus habe, wo ich gar keine Diabetes-Expertise mehr da habe, dann ist genau das, was Susanne erzählt hat, dann haben die Patienten eine Handlung, die fehlinterpretiert zum Beispiel zur diabetischen Ketoazidose führen kann. Und das ist ein Problem, welches wir haben. Und deswegen war die Idee von unserem vorgehenden Präsidenten, Professor Andreas Fritsche, der hat ja gesagt, die Diabetes-Units einfach mal so gedacht wie die neurologischen Stroke-Units. Wir bringen eine Expertise und da ist diabetologische Expertise, das Diabetes-Edukationsexpertise, also da sind die Beraterinnen, die Assistentinnen dabei, die sind einfach da als Unit und können diese Patienten in den stationären Einrichtungen unterstützen. Und Sie haben es eigentlich mir schon vorweggenommen, Herr Nuber, und das muss man natürlich auch über den Sektor hinaus denken. Also die Units primär gedacht waren sie im stationären Bereich. Aber die Expertise, und das hat Susanne ja auch gerade gesagt, jedes Krankenhaus wird nicht so eine Expertise aufbauen können. Es ist unsere Forderung, unsere zentrale Forderung, dass wir gerade Edukationsberufe und auch Diabetologen an bestimmte Leistungsgruppen der aktuellen Krankenhausreform dran binden. Das wird schwer bis gar nicht möglich sein. Notwendig ist es, so sehen wir es für die Patienten. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auch gerade das Thema Digitalisierung, werden wir sicher gleich noch drüber reden, aber auch die Möglichkeit, ambulante Diabetologie aus dem ambulanten Sektor in den stationären Bereich zu bringen, dann kann man diesen Gedanken der Diabetes-Units ja noch weiter spinnen und da die Kompetenz in die Kliniken hineintragen. Die Edukationsberufe sind da, die Diabetologen sind da und da ist eigentlich so die Idee, eine Diabetes-Unit anzubieten, um eine ganzheitliche, sektorübergreifende Versorgung unserer Patienten anbieten zu können. Das geht aber nicht zulasten der Digitalisierung. Also das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, die brauchen wir zwingend dafür.
Und könnten denn die Schwerpunktpraxen das überhaupt noch zusätzlich leisten? Das wäre ja eigentlich eine zusätzliche Aufgabe.
Man kann das leider, wenn man einen Podcast macht, nicht sehen. Ich sage jetzt Augenzwinkern, mit einer guten Digitalisierung, ja, können wir das leisten. Aber dazu brauchen wir eine funktionierende Digitalisierung. Wir haben es am Anfang ja schon gesagt gehabt. Also wenn der Patient in der Klinik liegt, dann wäre es total cool. Ich hätte eine Datenbank, auf die ich zugreifen könnte und könnte mir seine Sensordaten angucken. Ich weiß, Susanne baut das gerade in Bad Oeynhausen. Du hast es schon gebaut in Bad Oeynhausen, da funktioniert das. Aber wenn ich jetzt ein peripheres Haus habe, der Patient ist mit seinem Sensor im Krankenhaus, die Datenbank wäre da, da muss ich gar nicht den Weg machen. Wir denken immer noch in analogen Wegen. Wir denken immer noch, der Arzt oder die Schwester steigt in ein Mobilitätsgefährt, fährt dann ins Krankenhaus und guckt sich die Daten an. Man kann viel schon von der Ferne machen, kann Diagnosen stellen, man kann Empfehlungen geben und kann das dann zusammenführen. Also insofern mit einer klugen Digitalisierung glaube ich, dass man das schaffen kann. Man muss natürlich die Strukturen dafür schaffen. Das ist eine ganz kluge Frage, Frau Finkenauer. Ich sage ja manchmal etwas böse, die Struktur folgt immer dem Geld. Da werden wir ja sicherlich noch drüber reden. Aber wenn ich eine Struktur schaffe, die solche Möglichkeiten auch vorsieht, dann kann ich diese Patienten auch dort versorgen. Und diese Fantasie, Susanne hat es vorhin gesagt, die Fantasie haben wir alle als Diabetologen. Jetzt müssen wir unsere Fantasie hoffen, dass sie in politische Realitäten gegossen wird.
Ja, genau. Also über Geld reden wir genau jetzt. Sie hatten ja auch schon mal die Vergütungsstrukturen kurz angesprochen und ich habe nochmal geguckt im Gesundheitsbericht Diabetes 2026 und will da gern kurz zitieren, weil die Zahlen einfach so beeindruckend sind. Und zwar steht da, obwohl die stationäre Diabetologie in der Regel meist defizitär für die Kliniken ist, betragen die Mehrkosten für eine stationäre Therapie bis über 1600%. So wird die kurzstationäre Versorgung von Diabetespatienten bei 2 Tagen Klinikaufenthalt mit 2.299 Euro vergütet. Für die vergleichbare Leistung erhält der ambulant tätige Arzt lediglich 139 Euro. Also wie könnte man das denn lösen? Also diesen großen Sprung, den es da gibt. Also es gibt ja auch so Ideen wie Hybrid-DRGs, aber ich glaube, das greift dann nicht so richtig in der Diabetologie.
Ich möchte vielleicht voranschicken, dass so ein bloßes Vergleichen von Eurozahlen nicht fair wäre. Das geht nicht. Das kann man tatsächlich nicht machen. Was wir sehen, und da kommen wir erstmal zur ersten Zahl, was wir sehen ist, dass in der DRG-Vergütung natürlich das komplexe Krankenhaussystem in irgendeiner Art und Weise abgebildet ist. Mit aktuell Leistungsgruppe Allgemeine Innere Medizin, perspektivisch dann auch der Leistungsgruppe 2 Endokrinologie, Diabetologie. Da gehört alles tatsächlich drumrum dazu. Das heißt, das Krankenhaus kriegt zwar für die Diagnose Diabetes mellitus seine Vergütung, aber die Struktur Krankenhaus ist da noch mitfinanziert. Deswegen sind diese gegengestellten 139 Euro im Durchschnitt nicht ganz fair. Nichtsdestotrotz muss man sagen, gibt es allererstes, aber da klage ich für Susanne aus dem stationären Bereich, muss man sagen, den Aufwand, den man hat als Diabetologie im stationären Bereich ist durch die DRGs nicht wirklich abgebildet. Also den Satz, den sie ganz am Anfang gesagt hat, Diabetologie ist durch den personellen Aufwand, den man hat, immer noch ein defizitäres Geschäft und deswegen nicht besonders, braucht man sehr motivierte kaufmännische Geschäftsführer eines Krankenhauses, dass sie die Diabetologie wohlwollend betrachten. Also insofern ist der Aufwand ganz klar da. Nichtsdestotrotz muss man sagen, sind Patienten mit manchen Diagnosen, die im Krankenhaus geführt werden, auch im ambulanten Bereich oder teilambulant oder teilstationären, teilweise ambulanten Bereich gut zu führen. Und da würden sich natürlich so eine Struktur wie das Hybrid-DRG natürlich anbieten. Das heißt, der sektorüberschreitende Patient wird auch sektorüberschreitend behandelt. Was mich bisher nur stört, ist, dass wir in dem System der Hybrid-DRGs eine gewisse Einbahnstraße sehen, denn die Hybrid-DRGs sind bisher nur gedacht worden aus dem stationären in den ambulanten Bereich hinein, um ambulante Versorgungsstrukturen zu verbessern. Eine der Forderungen, die wir als Diabetologen schon immer gesagt haben, wir sind gut darin beraten, auch Hybrid-DRGs in beide Richtungen zu denken, also dass auch aus dem ambulanten Bereich in den stationären Bereich reingegangen sind. Die aktuell vorliegenden Hybrid-DRGs decken die Diabetologie gar nicht ab, da sind ganz andere Fachdisziplinen dabei. Also insofern ist das Plädoyer von uns aus der Diabetologie, denken wir doch sektorübergreifend solche hybriden Vergütungsstrukturen, nennen wir sie hybride DRGs, in beide Richtungen, aus dem ambulanten, stationären Bereich und zurück.
Was wäre da Ihr Wunsch, Frau Regertan? Also deckt sich das mit dem, was Herr Dr. Wiesner gesagt hat, oder gibt es da auch noch was aus der stationären Diabetologie, was vielleicht ergänzt werden sollte?
Also wenn ich tatsächlich einmal aufgreifen darf, und da hat Tobias Wiesner vollkommen recht, und da kann ich einfach nur noch bestätigen, es ist nicht fair, diesen ambulanten Betrag mit dem stationären zu vergleichen, weil natürlich es einen Grund gab in der Regel, warum jemand stationär aufgenommen wurde und der Schweregrad der Erkrankung deutlich anders ist als das, was in der ambulanten Versorgung dann verglichen wird. Das ist nicht ganz äquivalent. Es gab ja einen Grund, warum die Diabetes-Schwerpunktpraxis diesen einen Patienten eingewiesen hat. Insofern sind es unterschiedliche Konstellationen. Das Zweite ist, unter den 4 Millionen Menschen, die jährlich mit Diabetes ins Krankenhaus kommen, haben sie 200.000 mit Hauptdiagnose Diabetes. Das heißt also, worüber reden wir an Einsparpotenzial? Und ich möchte nur wirklich auch darauf aufmerksam machen, der liegt nicht 2 Tage da, sondern er liegt länger oder sie liegt länger bei uns in der Klinik. Und das, was Sie nicht sehen, Sie kriegen eine feste DRG, aber es kümmert sich eine Diabetesberaterin, die nicht vergütet wird. Unsere interprofessionellen Teams tauchen in der Leistungsvergütung nicht auf. Wir finanzieren die quer mit. In der Welt wird immer nur Klinikarzt und Krankenpflege gesehen, aber die Diabetesberaterin, die Diabetesassistentin, die Ernährungsberaterin, der Psychologe, alle Heilberufe, die so relevant für unseren Erfolg sind, sind nicht gesehen und werden querfinanziert. Und deswegen tut es mir immer sehr weh, wenn man diese zwei Zahlen miteinander vergleicht. Und ich möchte nur einmal sagen, das ist nicht okay. Vor allen Dingen, weil sie einfach die Tatsache hinnehmen müssen, sich gegenseitig auszuspielen, also den ambulanten und den stationären Sektor, es ist nicht fair. Das sind unterschiedliche Populationen und klar kann man in einem Graubereich irgendwas optimieren, also sowohl in die eine als auch die andere Richtung. Hätte Patientin XY unbedingt stationär kommen müssen oder hätten wir das noch ambulant lösen können, auch mal wegen im Rahmen von Hybrid-DRG, und das ist wirklich, muss man ehrlicherweise sagen, eine sehr schwierige Sache, da eine Balance mit den Kostenträgern auch zu erreichen. Andersherum gibt es Patienten in der Ambulanz, wo man sich denkt, naja, wäre der früher in die Klinik gekommen, hätten wir vielleicht andere Dinge irgendwie früher und besser fixen können. Das ist so, in diesem Graubereich wird es das geben, aber ich glaube, das hilft einem nicht weiter, wenn man in der Diskussion so spricht, sondern oder gegenseitig dieses Budget irgendwie kalkuliert. Ich glaube eher, dass alle sich darüber im Klaren sein müssen, wie relevant diese Erkrankung ist, wie häufig sie ist und dass es so viel besser für die Menschen mit Diabetes wäre und auch unser Gesundheitssystem. Wenn man diesen unsichtbaren Schaden mal sehen würde und dann strukturiert anginge. Und dafür braucht es irgendwann mal ein Commitment, ja, wir erkennen die Leistung von Diabetes-Teams ambulant und stationär an. Und wir vergüten auch diesen irrsinnigen Aufwand. Also wenn man sich einmal anguckt, was die Teams in den Praxen jeden Tag leisten und auch in den Kliniken, was nicht gesehen wird und wo immer selbstverständlich hingenommen wird, dass wir das freiwillig, das wäre in der Wirtschaft überhaupt nicht denkbar, da reingeben. Das ist also sehr schwer nachzuvollziehen und auszuhalten.
Da möchte ich nochmal daneben springen und nochmal darauf hinweisen, warum wir mit dem aktuellen Krankenhaus- und Anpassungsgesetz den Vorschlag gemacht haben, dass die Diabetes-Edukationsberufe, also die Beraterinnen, eine verpflichtende Item sind, was ein Krankenhaus, was Diabetes behandelt, eigentlich auch anbieten muss. Das ist nur schwierig, weil wir aktuell die Diabetes-Edukationsberufe nicht in den klassischen Berufsdefinitionen haben, wie Pflegeberufe und oder Heilberuf, ärztlicher Heilberuf. Das ist ein Dilemma, in dem wir stecken und was wir tatsächlich auf einer gesundheitspolitischen Ebene lösen müssen. Und das Zweite, und deswegen da drehen wir uns schon zu sehr lange wieder ums Geld, wenn wir uns die gesundheitsökonomischen Daten angucken, gibt ja ein großes Institut aus Berlin, was immer sehr schöne Daten im europäischen Maßstab veröffentlicht, wie gut behandeln wir in Deutschland bestimmte Erkrankungen, und dann verlieren wir in Deutschland natürlich immer dass wir im Vergleich zu anderen Krankenversorgungssystemen den Diabetespatienten zu teuer und zu lange im Krankenhaus behandeln. Aber der Vergleichsfehler ist ein anderer. Susanne hat es gerade sehr schön dargestellt. Es gibt die Hauptdiagnose, das ist ein Bruchteil dessen. Und es gibt die Nebendiagnosen, die in ihrem Risiko das erhöhen. Also insofern ist es uns wichtig, die Diabetespatienten in allen Sektoren gut zu behandeln und auch eine Abbildung, strukturelle, finanzielle Abbildung zu bekommen, was es bedeutet, so einen aufwendigen Patienten zu behandeln. Also eine erfolgreiche Operation hängt viel auch von der glykämischen Lage ab.
Absolut wichtig, dass Sie beide auch die Chance nutzen, das so klar und so engagiert zu sagen. So kennt man aber auch die Deutsche Diabetesgesellschaft. Und ich erinnere mich jetzt an Pressekonferenzen letztes Jahr, Professor Fritsche, der da auch mindestens genauso emotional diskutiert hat. Ja, Sie haben es jetzt auch schon vorher ein-, zweimal eingefordert. Wir reden natürlich heute auch über Digitalisierung. Und die Digitalisierung der Diabetologie nehmen wir mal an Stichworte wie Komplexität zu reduzieren oder relevante Informationen aus der Datenflut filtern, Daten überhaupt vorrätig zu haben, Diagnosequalität zu verbessern. Sie beiden waren ja auch bei der Diatec-Fortbildung, hatten wir vorher schon. Welche Chancen bieten sich denn durch die Digitalisierung hinsichtlich sektorenübergreifender Versorgung? Wer möchte von Ihnen beiden dazu anfangen? Herr Tobias Wiesner hat eben schon, das kann niemand sehen, die Daumen hochgereckt. Also fängt er an.
Also eigentlich habe ich den Zeigefinger auf Susanne gezeigt, dass sie
anfangen soll. Umso besser. Hätten wir das auch geklärt.
Also das Potenzial von Digitalisierung und Diabetestechnologie, eben diese Sektorengrenzen, die wirklich anstrengend sind und wirkliche, man fasst das ja immer nicht, für die Bevölkerung sind Sektorengrenzen irgendwie ja nicht existent. Also es ist ja nicht so, als wäre da eine Mauer in echt. Deswegen ist es sehr schwer, den Menschen klarzumachen, dass wir einfach abgeschnitten sind im Augenblick von Informationen, von Austausch. Der Patient überschreitet einfach nur eine Türschwelle und ist eine komplett andere Welt. In der ambulanten Versorgung ist Diabetologie das Fach, in dem Technologie gelebt wird und wo wir diese Potenziale nutzen, um Versorgungsqualität zu verbessern. Das sieht man in vielen wissenschaftlichen Daten, dass Glukosekontrolle jetzt bei Typ 1 Diabetes über Jahrzehnte deutlich besser geworden ist mit Einsatz von Technologien. Also, dass wir wirklich Fortschritte auch erreichen. Alleine jetzt dieses Potenzial, glaube ich, noch nicht so komplett nutzen, was vor allen Dingen eben diese Sektorengrenzen angeht. Das kann mal im Krankenhaus selber sein. Also, Sie können schon auch Digitalisierung nutzen, um als Diabetologe in anderen Abteilungen für die Patienten zu sorgen, ohne dass, wie Tobias es gerade gesagt hat, jemand jetzt vielleicht nicht in einem Gefährt, aber irgendwie doch von Station zu Station laufen muss, um sich analog irgendwelche Informationen anzugucken und irgendwelche Konsile und Insulinpläne auszufüllen, sondern einfach mal digital über alle Patienten guckt in einem Dashboard, das allen die dringlichsten Fälle oben anzeigt und so nach und nach einfach im Hintergrund die nicht-diabetologischen Fächer unterstützt und so Glukosekontrolle normalisiert, das Risiko für Wundinfektionen nach einer OP senkt und der Patient einfach mal früher nach Hause gehen kann, als üblicherweise ein Mensch mit Diabetes nach so einem Eingriff nach Hause geht. Und natürlich würden wir uns wünschen, dass man einfach nicht mehr ich arbeite im Krankenhaus und ich arbeite in der Praxis denkt, sondern dass wir quasi ein Team werden. Also dass man Daten so einfach austauschen kann und dem Patienten total niederschwellig irgendwie übergibt, mein Job endet hier an dieser Tür, ich habe alles getan und du bitte übernimm, wie auch immer es, in welche Richtung es geht.
Und ich möchte hier noch ergänzen und einsetzen, wir haben ja ein paar Mal schon ein Thema gemeinsam besprochen in der Runde, wie im ambulanten Bereich Patienten versorgt werden. Das ist ja das sogenannte Disease Management Programm, das DMP. Und eines der Ideen, die wir aus der Gesundheit in die Gesundheitspolitik hineingetragen haben und jetzt auch einen Entwurf schon seit ein paar Monaten auf dem Tisch liegen haben, ist die Struktur eines digitalen DMP. Und wenn man ein DMP in der Versorgungsstruktur mal wirklich dem Text zu Ende anschaut und zu Ende versucht zu denken, dann dürfen wir feststellen, dass ein digitales Diabetes Disease Management Programm eigentlich bedeutet, dass der Patient in der Versorgungsebene Hausarzt, in der Versorgungsebene Schwerpunktpraxis und in der Versorgungsebene Diabetes Klinik versorgt wird. Und wenn wir ein digitales DMP auflegen, wie gesagt, die Diskussionen sind ja gerade nach einigem Stillstand jetzt wieder in vorsichtige Bewegung gekommen, dann muss man ehrlicherweise sagen, diese Strukturüberschreitung von Schwerpunktpraxis in die Klinik, die im DMP ja vorgesehen ist, ist gar nicht aktiv. Es gibt die eigentlich gar nicht. Und deswegen glaube ich, dass wir dieses digitale DMP nur dann erfolgreich umsetzen können, wenn wir in allen drei Versorgungsebenen eine Struktur, die uns diese Überschreitung dieser Sektorgrenzen ganz, ganz, ganz einfach macht. Das muss automatisch passieren. Da muss ich überhaupt keinen analogen Prozess mehr auslösen, sondern es muss von alleine passieren, wenn ich die vordefiniere. Und das ist die Erwartung, die wir natürlich an Gesundheitspolitik haben, dass wir eine Struktur, die das unterstützt, den Patienten in den Sektoren zu begleiten, geschaffen wird. Denn Susanne hat es gesagt und ich will es einfach nur mal wiederholen, weil ich das so plastisch gut finde. Für den Patienten ist der Sektor völlig egal. Er hat eine Erkrankung und möchte mit dieser Erkrankung behandelt werden. Und er überschreitet diesen Sektor immer wieder. Und unsere Behandlungsstrategien, die wir haben, müssen mit ihm gehen, müssen angepasst werden, müssen in der Anpassung aber auch wieder rauskommen, dass jeder weiß, was da passiert worden ist. Und dafür sollte man die Struktur schaffen. Und deswegen das Plädoyer für ein kluges, über alle Sektoren greifendes digitales DMP, was dann auch die Diabeteskliniken wieder wertvoll macht, im DMP teilzunehmen.
Ich hoffe sehr, dass da jemand von Ihnen in den relevanten Kreisen ist und berät diejenigen, die über dieses digitale DMP derzeit diskutieren und beraten, oder jemand aus Ihrem Umfeld.
Also Herr Wiesner ist da, glaube ich, sehr aktiv, soweit ich informiert bin.
Das stimmt, aber im Podcast sieht man es nicht. Susanne und ich haben uns gerade per Video angelächelt, weil wir haben tatsächlich in letzter Zeit viele gemeinsame Gespräche geführt und Beratungsgespräche auch gehabt und werden in nächster Zeit auch noch einige haben. Also insofern hoffe ich, dass wir da diese Ideen pflanzen können.
Genau, die richtigen Gesprächspartnerinnen und Partner. Ja, wir haben jetzt viel schon gesprochen. Man sagt auch Podcastlängen, haben wir gerade vorher diskutiert, zwischen 30 und 50 Minuten sind dann schwierig. Kommen wir noch ein bisschen zu was Leichterem vielleicht und was Schnellerem. Wenn wir mal kurz probieren, dass jemand von Ihnen beispielsweise die Rolle des anderen einnehmen kann oder den Sektor des anderen, Herr Dr. Wiesner, Frau Professor Regertan. Also Frau Professor Regertan ist jetzt in Leipzig zu Gast und bei Ihnen im MVZ. Was ist Ihr denn Geheimtipp? Was sollte sie unbedingt in der Stadt gesehen haben und erlebt haben, abends oder mittags, wie auch immer?
Leipzig ist natürlich eine Stadt, die von Kultur lebt. Also Susanne, wenn du in Leipzig bist, würde ich natürlich unbedingt Oper oder Gewandhaus dir empfehlen und gemeinsam machen. Und was man in solchen Podcasts, die ja über das Land hinausgehen oder im Land weit verbreitet werden, immer nicht machen sollte, ist für einen bestimmten Fußballclub reden. Also ich weiß nicht, ob ich mit dir zu einem Fußballspiel des regionalen Erstliga-Clubs gehen würde. Aber Gewandhaus ist auch erste Liga, also insofern würde ich mit dir ins Gewandhaus gehen.
Und nun mal umgekehrt, Frau Professorin Regertan, Herr Dr. Wiesner ist in Bad Oeynhausen zu Gast. Ich war natürlich auch schon früher schon bei Herrn Professor Petzold und dann bei Herrn Professor Tschöpe. Was würden Sie ihm empfehlen, unbedingt in Bad Oeynhausen zu machen?
Ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen getroffen, auch als ich die Vorbereitung schon durchgegangen bin. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die Schönheit von Bad Oeynhausen wahrscheinlich nicht würdig wiedergeben kann, weil ich tatsächlich die meiste Zeit hier im Herz- und Diabeteszentrum verbringe. Aber es gibt einen sehr schönen Kurpark, ein wunderschönes Kurhaus und ich habe mindestens ein Restaurant entdeckt, das ich wirklich fantastisch finde. Nicht, dass ich das jetzt aus werbetechnischen Gründen sage, aber was würde ich machen mit Tobias, der mich dann hier in Bad Oeynhausen besucht? Wir würden einmal einen Spaziergang im Kurpark machen, an dem Kurhaus vorbeigehen, vielleicht sogar da ein Entertainment-Event erleben und danach sehr lecker essen gehen.
Wenn ich das kurz kommentieren darf, Susanne, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ich war gerade mit dem Abitur fertig. Da gab es damals noch die Frage Zivildienst oder Bundeswehr. Ich hatte mich für Zivildienst entschieden und wurde auf einen vierwöchigen Lehrgang des Zivildienstes nach Bad Oeynhausen geschickt. Ich habe also schon mal 4 Wochen meines Lebens in Bad Oeynhausen verbracht. Das ist schon viele Jahre her. Und das Zitat müssen wir jetzt bestimmt rausschneiden, als ich gefragt habe, was ist das Beste an Bad Oeynhausen? Wie gesagt, viele Jahre her. Ich war gerade 18, wurde mir gesagt, der Zug nach Hannover. Also insofern, ich freue mich drauf, wenn wir in Bad Oeynhausen bleiben.
Herr Dr. Wiesner, nochmal sowas in der Richtung. Sie bekommen ein Jobangebot, eine Klinik. Und Sie können das nicht ablehnen. Und warum nicht? Und was hat Sie überzeugt zu wechseln? Den Sektor zu überschreiten sozusagen?
Ich bin sehr zufrieden im ambulanten Bereich. Es macht Spaß, das Arbeiten in dem Team, auch das Arbeiten mit den Kollegen im ambulanten Bereich macht große Freude. Und das ist auch der Punkt, den ich, wenn ich in den stationären Sektor wechseln würde, es muss ein gutes und ein cooles Team sein. So ein Team, wie ich jetzt habe, möchte ich auch im stationären Bereich vorfinden. Und wenn das Team wirklich cool ist und das schön ist und man auch Dinge gemeinsam gestalten kann, und da muss ich sagen, da brauche ich auch, und ich weiß, Susanne, du hast das, da braucht man auch eine Geschäftsführung, die einem unterstützt in seinen Gedanken, in seiner Idee, die Diabetologie voranzutreiben. Das könnte ich mir vorstellen, dann in den Bereich zu wechseln, weil Diabetologie ist ein cooles Fach, und wenn ich es im stationären Bereich mache, dann brauche ich auch jemanden, der nicht nur die von uns beklagten DRGs vor Augen führt, sondern auch sieht, dass man viel für die Diabetespatienten erreichen kann.
Und nun, Frau Professorin Regertan, das würde jetzt abrupt kommen bei Ihnen, weil Sie so lange noch nicht in Bad Oeynhausen sind, aber Sie bekommen ein Jobangebot einer Praxis, das Sie nicht ablehnen können. Warum würden Sie hingehen? Was hat Sie überzeugt zu wechseln?
Also ich glaube, auch ich kann nur betonen, dass unser Fach und unsere Arbeit eigentlich das Coolste ist, was es gibt, weil wir so interprofessionell zusammenarbeiten in Teams, wo die Harmonie und dieser Teamgeist tatsächlich so sehr viel von unserer Freude am Job ausmacht und wo man sehr viel Patientenkontakt noch hat. Das gibt es natürlich in anderen Berufen manchmal leider weniger. Also man muss den Austausch geben, und dann ist es ehrlicherweise egal, ob es stationär oder ambulant ist. Also ich kenne die ambulante Versorgung mit einer etwas verzerrten Realität aus der Hochschulambulanz. Das heißt also, auch das mache ich super gerne, ambulantes Arbeiten. Ich müsste mich nur wahrscheinlich der Realität einer Praxis mehr anpassen und etwas schneller sein.
Schaffst du.
Aber ansonsten, also wäre es sehr viel Teamharmonie tatsächlich.
Geht beides in die ähnliche Richtung, was Sie beide gesagt haben. Wenn jetzt jemand von Ihnen in den anderen medizinischen Fachbereich wechseln müsste, welcher wäre das denn oder dürfte?
Ich tue mich jetzt auch schwer, Herrn Nuber, ein anderes medizinisches Fachgebiet zu finden, was so toll ist wie das, was wir machen.
Das ist jetzt sehr schwer als Diabetologe. Also auch wenn wir aussterben, wenn wir schwer haben, ist natürlich das schönste Fach überhaupt gerade.
Ist doch schön, wenn jetzt die erfahrenen Expertinnen und Experten sagen, denn der Jonas Laser, einer der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Nachwuchs, sagt ja das Gleiche. Und das ist natürlich toll, wenn man solche Menschen in der Diabetologie hat.
Ja, aber ich habe mal so ein paar Podcasts hintereinander gehabt, wo die Leute vorher in der Tropenmedizin waren. Zum Beispiel Herr Professor Fritsche, der hatte sich am Anfang vorstellen können, Tropenmediziner zu werden, und war da anscheinend auch schon recht weit gediehen und ist dann aber, ja, hat sich von der Diabetologie überzeugen lassen.
Man muss ja vielleicht an der Stelle nochmal sagen, also Susanne und ich, wir machen mit Leidenschaft die Diabetologie, sind aber noch so Vollblut-Endokrinologen. Also wir machen ja noch diese gesamte Stoffwechselmedizin im Sinne der Endokrinologie, sodass wir also da tatsächlich diese Medizin machen. Jetzt kurzes Plädoyer, warum finden wir die Diabetologie, Endokrinologie so gut? Das ist ein Fachgebiet, wo man Patienten über viele Jahre begleiten kann, wo man auch viele Jahre auch wohltuend dem Patienten sein kann und eine enge Bindung an den Patienten hat. Und was mich immer freut, Susanne, das wirst du auch berichten, wenn man manchmal Studenten hat, die eine Formulatur bei einem machen, und man kann so viel erzählen und auch Entwicklung eines Patienten, und Patienten kommen dann auch gerade Typ 1 Patientinnen, die dann schwanger geworden sind, man begleitet sie über einen langen Zeitraum. Also das ist schon was auch Kraft zurückgibt in unserem Fachgebiet.
Es gab jetzt schon verschiedene Plädoyers für die Diabetologie, aber trotzdem gibt's da auch Sorge um den Nachwuchs, beziehungsweise man sorgt sich darum, dass eben nicht genug Nachwuchs nachkommt. Das hat was mit den diabetologischen Lehrstühlen vielleicht zu tun. Dann ist Diabetes eben kein großes Thema im Studium, und es gehen auch viele in den nächsten Jahren in Ruhestand, die jetzt im Moment noch sehr aktiv sind. Und natürlich die Zahl der Menschen mit Diabetes, die steigt auch an. Jetzt gibt es so eine Idee, um dem entgegenzuwirken. Das sind die Weiterbildungsverbünde, wo vielleicht dann auch die Sektoren zusammenarbeiten könnten. Frau Professorin Regertan, vielleicht können Sie da was dazu sagen. Wie wäre diese Zusammenarbeit da vielleicht idealerweise?
Ich glaube schon, dass wir als sprechendes Fach, was, und man wird eigentlich gar nicht immer so über Geld reden, nachdem wir gerade festgestellt haben, dass unser Fach so ein schönes ist, wo wir viel Gutes tun können, es natürlich schwer hat, in diesem Gesundheitssystem irgendwie präsent zu sein und zu wachsen. Und das natürlich sich irgendwann in so einer Abwärtsspirale darin äußert, dass Studierende weniger Gelegenheit haben, die Schönheit dieses Faches kennenzulernen. Und natürlich ist einer unserer Hauptaufgaben, an denen wir auch gemessen werden, wie sehr schaffen wir es, dieses Fach wieder sichtbar zu machen, die Schönheit dieses Faches und die Sinnhaftigkeit dieses Faches darzustellen und Menschen auszubilden in dieser Facharztqualifikation Innere Medizin, Endokrinologie, Diabetologie, wohl wissend, dass wir einfach jetzt schon so wenige sind, dass wir wenig Gelegenheit haben, substanziell diese Zahl der Fachärzte zu erhöhen und oder eben in der Weiterbildung Diabetologie oder Diabetologe DDG. Also die Wahl der Waffen sozusagen ist, glaube ich, vielfältig, aber wir müssen in jedem Bereich quasi daran arbeiten, dass Menschen mit Diabetes in der Zukunft auch gut versorgt sind. Und dann ist es einem schon, glaube ich, also sich in diesen unterschiedlichen Möglichkeiten jetzt gegenseitig zu konterkarieren, wäre, glaube ich, gefährlich. Und wir müssen immer die Menschen im Blick halten und alle zusammenhalten und dafür kämpfen, dass Diabetologie als wertvoll erachtet wird. Am liebsten natürlich Diabetologie und Endokrinologie, ehrlicherweise. Aber sonst wird es schwer. Und es ist so, die neue Facharztweiterbildung ist super kompliziert. Wenn Sie sich das jetzt angucken, in Kombination mit den neuen Leistungsgruppen der KVVHG, die Unfallchirurgen, Orthopäden sind so aufgesplittet in ihre Leistungsgruppen, dass sie es in der Zukunft sehr schwer haben, eine Ausbildung an einem Haus zu gewährleisten. Und der Facharzt in Weiterbildung ist gezwungen, von einer Klinik in die nächste zu wechseln, Verträge zu wechseln, Standorte zu wechseln, nur damit er den Facharzt bekommt. Das ist schon eine Herausforderung für uns, der wir uns alle stellen müssen. Und dann glaube ich, wir müssen uns konzentrieren, das Fach zu repräsentieren, die Schönheit zu zeigen und Leute zu ermuntern, in diese Richtung zu gehen.
Jetzt setze ich mir nochmal einen kleinen Augenblick den DDG-Hut auf und würde nochmal vielleicht so ein paar allgemeine Sachen sagen. Jonas Lasert, Mitsprecher der AG Nachwuchs, unserer Fachgesellschaft, erzählt ja auch immer wieder, wie viele Stunden sind denn maximal Diabetologie in einem 6-jährigen Studium der Medizin? Und die Zahl ist erschreckend gering, 4 Stunden. 4 Stunden Diabetologie, da muss alles drin sein. Und wenn man Pech hat, ist da auch noch die Endokrinologie mit drin, was wir beide sehr bedürftig finden. Also so wenig Endokrinologie, Diabetologie. Also insofern hat er, du hast es so schön gesagt, die Schönheit erschließt sich im Studium gar nicht, weil ich in 4 Stunden ein großes Fachgebiet dargestellt bekomme. Dann hast du der nächste Schritt, die Weiterbildung. Weiterbildung ist kompliziert geworden. Das neue Krankenhausanpassungsgesetz macht es schwierig, Leistungsgruppen in allen Häusern anzubieten. Das heißt, im stationären Bereich werden die Stellen perspektivisch weniger, indem man eine Weiterbildung zum Endokrinologen und oder Internisten Diabetologie machen kann. Und dann schaut man, wo kann man das im ambulanten Bereich machen? Und im ambulanten Bereich gibt es ja aufgrund der sozialgesetzgeberischen Komponente, im stationären ist es ein bisschen anders gelöst, aber im ambulanten Bereich gibt es aufgrund der sozialgesetzgeberischen Komponente dieses Paragraphen 75, die Weiterbildungsförderung, die gilt für Zusatzweiterbildung nicht. Warum gilt sie denn für Zusatzweiterbildung nicht, die so ein großes Fachgebiet wie die Diabetologie versorgen? Also da muss man schon noch sehr viele Gespräche führen und auch darauf hinweisen, dass bestimmte Aspekte änderungsbedürftig sind.
Wir müssen vielleicht auch neue Wege denken. Also auch hier das Thema sektorenübergreifende Versorgung. Ich glaube, wir brauchen Konzepte, wo Menschen, die in die ärztlichen Berufe gehen, sowohl im ambulanten als auch im stationären Sektor in unserem Fachgebiet weitergebildet werden können und gemeinsam quasi dann am Ende eine Ausbildung erhalten. Man kann natürlich solche Dinge denken wie jemand, der Facharzt für Allgemeinmedizin macht, der profitiert sicherlich sehr von unserem Fach, auch im stationären Setting, einfach zu sehen, wie wird Diabetologie, Endokrinologie, Wundheilung, also da ist unser Fach, glaube ich, total schön, an allgemeinmedizinische Kenntnisse aufzubauen, zu lehren und dann hinterher das zu kombinieren in einer guten Kooperation. Ein gewisser Teil stationär, ein gewisser Teil ambulant und da dann generieren wir daraus sicherlich auch Menschen und Nachwuchs, die sich für Diabetes interessieren und optimalerweise noch Endokrinologie.
Und nochmal einen ganz trivialen Punkt der Weiterbildungsverbünde. Wir haben das an verschiedenen Stellen schon in diversen Städten dieser Republik gedacht, also Kollegen sowohl ambulant wie stationär. Aber es gibt so viele Verordnungen, Gesetze, die dem entgegenstehen. Wenn man drüber nachdenkt, man hat einen Kollegen, der im stationären Bereich ist, der möchte wechseln für eine bestimmte Zeit in den ambulanten Bereich. Das betrifft ja nicht nur die Weiterbildung, den Arbeitsvertrag, das betrifft ja auch plötzlich Arbeitsrecht, das betrifft Versicherungsrecht, das betrifft Haftpflicht, etc. Solche Sachen. Also wir haben es eine Zeit lang mal in Leipzig gedacht, zusammen mit den Kollegen der Klinik, aber haben es dann sein lassen, weil man diese ganzen Verordnungen, Gesetze nicht unter einen Hut bringt. Da eine Möglichkeit zu schaffen, gerade in der ärztlichen Weiterbildung, wäre ja eine Idee und da eine Struktur zu schaffen, wäre ein Wunsch.
Gut, abschließend an Sie beide oder vielleicht auch als Fazit, wenn Sie sich drei Veränderungen wünschen könnten, Frau Professorin Regatan zum Beispiel, was die sektorenübergreifende Versorgung bis zum Jahr 2030 angeht, was Sie wirklich verbessern würden, was wäre das?
Also ich glaube, dass das Erste wären politische oder gesundheitspolitische Rahmenbedingungen wie die Leistungsanerkennung von multimodaler Komplexbehandlung Diabetes im stationären Setting, das Mitdenken von allen Versorgungsleveln in dem digitalen DMP, vielleicht auch Sichtbarkeit von Diabetologie in dem Themenbereich Zentrumsbildung. Und darüber hinaus würde ich mir eigentlich gerne eine starke digitale Governance des Landes wünschen, wo wir es einfacher haben, dieses Potenzial, was wir im Augenblick sehen, auch umsetzen zu können.
Mhm. Dankeschön, Herr Dr. Wiesner. Was würden Sie sich wünschen zum Jahr 2030 sektorenübergreifend?
Also 2030 kommt natürlich schon schnell, aber was ich mir viel, viel eher wünsche, ist, dass wir eine Digitalisierung im Gesundheitssystem haben, die den Namen verdient. Also es muss eine digitale Grundlage geschaffen werden und es darf keine Einzellösung geben. Und wenn ich das weiterdenken möchte, gerade für die Diabetologie, dann wünsche ich mir auch, dass wir unsere Diabetes-Management-Ideen, die wir als Fachgesellschaft haben und auch als verschiedene Berufsverbände, der Berufsverband der Diabetes-Kliniken, der Berufsverband der niedergelassenen Diabetologen, haben ja viele Ideen, wie man das zusammenführen kann, damit der Patient einheitlich betreut werden kann. Das wäre ein Wunsch. Und der große Wunsch, der hinter allem steht, ist, wenn der Patient die Sektoren unkompliziert überschreitet, dann sollte es auch und wir als Ärztinnen und Ärzte in irgendeiner Art und Weise machen können, um den Patienten zu betreuen. Denn wir haben ein grundsätzliches Problem, dass wir einen Ressourcenknappheit und einen Personalmangel haben. Und das könnten wir versuchen auszugleichen, wenn die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Und du hast vorhin so diesen schönen Begriff der Mauer der Sektoren benannt. Die brauchen wir nicht mehr. Und gerade die Diabetologie als Fachgebiet bietet sich dafür ja an.
Ja, also herzlichen Dank, liebe Frau Professorin Regatan, lieber Herr Dr. Wiesner, für das interessante und auch, glaube ich, ziemlich erhellende Gespräch für uns. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für O-Ton-Diabetologie und ich denke, wir hören uns spätestens 2030 wieder und schauen, was aus Ihren Wünschen geworden ist.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ganz vielen Dank.
Das war O-Ton Diabetologie mit Professorin Dr. Susanne Regatan und Dr. Tobias Wiesner zum Thema sektorenübergreifende Versorgung in der Diabetologie. Unser Dank geht auch an alle Kolleginnen und Kollegen, die uns bei der Produktion unterstützt haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.
Wenn Sie in unserem Podcast Werbung schalten wollen, schreiben Sie uns gern unter podcast-vermarktung@metrics.group.
We care for Media Solutions.